nimmt sich auf Kegel.
Who the fuck is Hegel?
Geistesblitz!
Hegel verfasste aber auch Sätze wie diese.
Die Sprache ist der Leib des Denkens.
Das, was ich mich immer frage, ist halt, was genau Vernunft ist und ob man Vernunft wirklich beweisen kann.
Geistesblitz!
GWF Hegel, super Tipp, klasse Tipp. Kann ich nur jedem empfehlen.
Dass diese Furcht zu irren der Irrtum an sich ist.
Hallo und herzlich willkommen zum Live-Philosophen-Podcast mit den Musikern Bartek und Kars von den Orsons. Sie hören die Live-Aufzeichnung einer philosophischen Gesprächsrunde direkt aus dem historischen Gewölbekeller im Museum Hegelhaus in Stuttgart. Heute dürfen wir als Gast Emanuel Gramenos begrüßen, Philosoph aus Stuttgart.
Dankeschön.
Dankeschön.
Wer fängt an? Sage ich auch noch ein, zwei Sätze zum... Genau, also, es geht um Hegel. Und ich dachte im ersten Moment natürlich, geil, ich bin Philosophie interessiert, ich lese voll gern. Als es dann hieß, man könnte sowas machen, wie wäre das denn, habe ich sofort zugesagt, geil, geil, geil. Jetzt habe ich die letzten 3 Wochen damit verbracht, in irgendwelchen Bibliotheken und so, und man wird... wahnsinnig. Ich habe normalerweise voll Lust am Lesen und lese ganz viel und da bin ich wahnsinnig geworden. Da kommt man sehr schnell an Grenzen. Für mich ist Hegel so eine Art, ich vergleiche es mit einem Berg, bei dem ich immer oft abrutsche und gar nicht so einen Eingang irgendwie finde und man muss so kleine Höhlen finden und das gibt aber die Möglichkeit und zwar indem man mit anderen Leuten spricht, weil auch wenn es literarisch nicht wirklich, sage ich mal, ästhetisch ist für die heutigen Leser, die nur noch in 140 Zeichen irgendwas lesen, ist aber das Gedankengut ganz toll, brillant teilweise, voll schön. Und deshalb freue ich mich halt riesig, dass wir jemanden haben, dem wir, der so ein bisschen uns auch kleine Höhlen und Eingänge in diesen Berg hilft zu finden. Man kann natürlich jetzt in dieser heutigen Stunde, die wir zur Verfügung haben ungefähr, nicht den ganzen Hegel und alles hervorholen, aber wir haben uns ein, zwei kleine Höhleneingänge, werden wir uns anschauen, wo es eben Schnittmengen gibt für die heutige Zeit. Wir haben uns zum Beispiel gefragt, Hegel und aus der Sicht von Kunst, Musikern und so, wie kann man das, wo gibt es da Schnittmengen und Schnittpunkte? Natürlich auch ein bisschen dialektische Methode, wo findet das noch statt und so weiter und so fort.
Genau. Und ganz wichtig ist, wir wollen keinen Vortrag halten, wir wollen, dass es ein Gespräch wird zwischen uns allen. Also jedes Mal, wenn ihr irgendwie eine Frage habt oder irgendeine Idee euch kommt, dürft ihr gerne ganz laut Geistesblitz rufen und dann kriegt ihr ein Mikrofon. Oder ihr müsst ganz laut reden, dass es in unsere Mikrofone reinkommt. Und dann können wir ein Gespräch miteinander anfangen. Also das ist uns auf jeden Fall auch super wichtig.
Genau. Sehr gerne. Also redet mit uns mit. Wir steigen gleich irgendwo ein. Der Emanuel wird uns ganz kurz einführen. Für Leute, die zum Beispiel noch gar nicht irgendwie, die dachten, was für sich, hier gibt es grobe Schnitzer umsonst, ich bin nur deshalb hier, auch gut. aber die, so wie ich zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, ich habe einfach nur grobe Schnitzer. Emanuel wird uns natürlich so eine kleine Einführung geben und dann...
Ah genau, wer von euch kennt sich denn sehr gut aus oder ziemlich gut aus mit Hegel? Gibt es Leute, die sich gut auskennen mit Hegel? Streckt mal einfach. Wer kennt sich so einiger ein bisschen? Wer?
Aber nicht mal hier vom Haus? So auch, okay. Keine Hand. Das ist perfekt.
Okay, perfekt. Das ist ja schon mal, dann können wir echt, dann ist zum Beispiel so eine kleine Einführung für Hegel da tatsächlich sehr sinnvoll.
Wenn irgendwas rein technisch, wenn ihr irgendwas nicht versteht, weil wir zu leise sind oder so, weil wir haben zwar Mikrofone, aber das ist, weil es aufgezeichnet wird für einen Podcast, das läuft nicht durch die Boxen. Das heißt, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, bitte gerne nochmal nachfragen, nur aus akustischen, bitte nicht aus Sinnsachen, weil wir haben auch keine Ahnung. Nein. Ihr dürft alles fragen, ihr dürft auch immer wirklich alles sagen. Wenn euch auch irgendwas einfällt, gerne, gerne, gerne. Seid Teil, seid mit dabei. Schön, dass ihr hier seid. Ich bin selber gespannt, man lernt ja nie aus. Ich bin selber gespannt, was wir heute alles eher philosophieren.
Entwickeln.
Ja.
Entwickeln.
Genau. Und jetzt übergebe ich das Wort an dich.
Danke dir.
Du kannst gerne einführen.
Ja, schön. Ich werde versuchen, so eine kleine Einleitung zu geben. Als du hast vorhin gesagt, irgendwie als du Hegel gehört hast, hast du gedacht, yeah. Ich habe gedacht, oh Gott. Irgendwie. weil man kann sich quasi einen Philosophen nehmen und sagen, welches ist eigentlich so der schwerste? Das ist definitiv Hegel. Also glaube ich, und das glaubt tatsächlich nicht nur ich, der ist sehr, sehr anspruchsvoll. Deswegen haben wir so in den Vorgesprächen einfach uns so einen Aspekt rausgegriffen und werden versuchen, anhand dieses Aspektes so ein paar Gedanken irgendwie auch vorzustellen. Weil wir haben gedacht, na gut, ihr seid Künstler, irgendwie ich bin studierter Philosoph, was sind so die Schnittmengen? Aha, in der Kunst. Und dann sind wir auf den Begriff gekommen, Vermittlung und so, und da werde ich gleich ein bisschen was zu sagen. Ich steige ein mit einem Zitat, dass diejenigen, die noch nie was gehört oder gelesen haben, auch so ein bisschen wissen, warum wir uns schwer tun. Es ist eine natürliche Vorstellung, dass, ehe in der Philosophie an die Sache selbst, nämlich an das wirkliche Erkennen dessen, was in Wahrheit ist, gegangen wird, es notwendig sei, vorher über das Erkennen sich zu verständigen, das als das Werkzeug, wodurch man des Absoluten sich bemächtige, oder als das Mittel, durch welches hindurch man es erblicke, betrachtet wird. So eine der kürzesten Sätze von Hegel, den man
was? Findet. Ich check gar nichts.
Okay, also im Prinzip kann man so ein bisschen sagen, dieser Satz ist ein bisschen Programmformulierung. Also er sagt, wenn wir Philosophie betreiben, dann müssen wir, bevor wir Philosophie betreiben, uns eigentlich mal so ein bisschen das Werkzeug der Philosophie anschauen, das Erkennen. Also in der Philosophie gibt es viele Fachbereiche. Einer wäre Erkenntnistheorie, und Erkenntnistheorie beschäftigt sich ganz grundlegend mit denjenigen, mit demjenigen Vermögen in uns Menschen, das uns ermöglicht zu erkennen. Also, dass hier zum Beispiel Menschen sitzen und mich anschauen und so. Wobei das ein sehr wahrnehmungsgebundenes Erkennen wäre, es gäbe auch Höheres. Die Frage, was soll ich tun, Moral zum Beispiel oder so. So, darum geht es also. Dann sind gleich so ein paar wichtige Worte drin, zum Beispiel das Absolute und das Mittel. Und darauf werde ich ein bisschen eingehen. Dieses Absolute, wir nennen das einfach mal ein Wissen, das seinen Begriff vollständig erfüllt, versucht Hegel, vor Hegel schon Kant durch die Kritik der reinen Vernunft zu finden. Eine Kritik auf die transzendentalen, wir sagen hier einfach mal, Erkenntnisstrukturen der menschlichen Vernunft. Es ist relativ wichtig zu verstehen, wenn man einen Philosophen liest, in welchem Kontext er steht. Also so gut wie kein Philosoph, ich würde sogar sagen, kein Philosoph tritt einfach auf die Welt und entwickelt irgendwelche Gedanken, die nicht in irgendeiner Folge stehen oder in irgendeinem Kontext, sondern die reagieren in den allermeisten Fällen auf irgendwas. Und Hegel arbeitet sich relativ stark an Kant ab. Deswegen bringe ich den rein. Es ist einfach wichtig, sonst versteht man eigentlich überhaupt nicht, worum es geht. Also, Kant versucht in der Kritik, die sogenannte Kritik der reinen Vernunft, herauszufinden, was die Grenzen unserer Erkenntnisvermögen sind. Also, was ich, um in dem Beispiel der Wahrnehmung zu bleiben, was ich hier drin sehen kann und was nicht. Ne? Wobei, immer aufpassen mit Wahrnehmung, das wäre sehr sinnlich. Eigentlich fragt er eher, was kann ich wissen und was kann ich nicht wissen. Hegel kritisiert diese Herangehensweise. Für ihn ist darin die Voraussetzung enthalten, dass man die Tätigkeit des Erkennens von dem Erkannten gut unterscheiden kann, bevor man überhaupt angefangen hat. Also, ne, Kant sagt, okay, ich mache eine Kritik der Erkenntnisvermögen, um überhaupt erstmal rauszufinden, was ich erkennen kann. Und Hegel sagt, naja, aber darin tust du ja die Tätigkeit des Erkennens und das, was du da erkannt hast, irgendwie schon voraussetzen. Das gefällt ihm dann drin nicht. Wenn dem so wäre, also dass man die Tätigkeit des Erkennens vom Erkannten gut unterscheiden könnte, könnte man das Erkannte aber ohne das Erkennen erkennen. Offensichtlich irgendwie widersprüchlich. Hegel wirft Kant also vor, das Ding an sich, da muss man kurz wissen, das Ding an sich ist bei Kant im Prinzip das Unerreichbare, also formuliert diese Kritik an den Erkenntnisvermögen und sagt dann, es gibt wahrscheinlich irgend so ein unbekanntes X, das er Ding an sich nennt, zu dem wir nie kommen. Und dieses unbekannte X ist eigentlich die Welt. Also das ist, wir kommen da halt nicht hin, weil wir immer als Menschen in unseren Erkenntnisvermögen drin sind. Aber wahrscheinlich gibt es da irgendwas, das er Ding an sich nennt, was für uns prinzipiell unerkennbar wäre. Und Hegel wirft eben vor, dass dieses Ding an sich ja unbestimmt sein soll, aber eben in der Bestimmung als Ding an sich ist es ja schon bestimmt.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen?
Ja.
Ich habe gerade gehört, das checke ich auch nicht oder irgendwie sowas. Kann das sein? Habe ich das richtig gehört?
Reinwerfen. Weil, wenn ihr
was nicht checkt,
direkt
Geistesblitz!
Reinfragen. Direkt Geistesblitz oder Geistesunblitz.
Oben. Geist.
Alles, alles, also so.
Donner. Also traut euch ruhig zu fragen, ne? Wenn ihr irgendwo nicht mitkommt und so, fragt ruhig, sagt, hey, was bedeutet das jetzt und so. Nur, falls also jemand gerade eine Frage hatte.
Das ist extrem komprimiert, einfach deswegen, weil ich versuche, so die Grundgedanken von Hegel in 10 Minuten darzustellen, was normalerweise 5 Jahre dauert. Also das ist ein recht unmögliches Unterfangen, deswegen, wenn das irgendwie zu schnell zu komprimiert ist, einfach fragen. Irgendwie das... Ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll. Ne? Okay, also wir halten kurz fest, dass ihr es nochmal wisst. Da gibt es irgendeinen Typ, der ist Kant, der sagt, ich mache Kritik der Erkenntnisvermögen, damit wir rausfinden, was kann ich wissen. Und dann gibt es irgendwie später einen, der sagt Hegel, und der sagt, nee, so funktioniert das nicht. Irgendwie, wenn du schon vorher, bevor du diese Kritik machst, weißt, was das Erkennende ist und was das Erkannte ist, dann machst du da einen Fehler drin. Und jetzt kommt er und sagt, das Erkennen, also diese Tätigkeit des Erkennens, ist eine Vermittlung, die von diesem Absoluten, also von diesem Wissen, das ich ja haben will, überhaupt nicht getrennt werden kann. Das klingt jetzt erstmal, vielleicht sagt gar nichts, aber es ist ganz entscheidend irgendwie. Also die Art und Weise, wie das Erkennen funktioniert, wie es mir sozusagen Wissen vermittelt, kann von diesem Wissen, von diesem absoluten Wissen, zu dem ich irgendwann will, überhaupt nicht abgetrennt werden. Na, damit versucht er genau das zu vermeiden, was ich davor gesagt habe, was er Kant verwirft. Der sagt, na, bevor du dieses Erkenntnisvermögen anfängst, irgendwie diese Kritik, hast du ja schon das, was du erkennst und das, was erkannt wird. Und da schreibt er dazu, in der Wissenschaft der Logik, es gibt nichts im Himmel oder in der Natur oder im Geiste oder wo es sei, was nicht ebenso die Unmittelbarkeit enthält als die Vermittlung. So dass sich diese beiden Bestimmungen als ungetrennt und untrennbar und jeder Gegensatz sich als Nichtigkeit zeigt. Okay, also irgendwie sollten wir mitnehmen, dass Vermittlung ein wichtiger Begriff ist, warum auch immer, aber offensichtlich scheint es wichtig zu sein. Das müsst ihr mir jetzt erstmal glauben. Ich hoffe, dass es im Laufe der Stunde anhand von Beispielen... Das hätte er einfach
vermitteln können.
Ja, das hätte er einfach vermitteln können.
Bedeutet ja. Aber jetzt dieses Vermitteln zum Beispiel, dass es... also das Unvermittelbare, ist es so, kann man sagen, unerklärlich ist oder schwer zu erklären und das Erklärbare ist oder das Vermittelbare ist erklärbar?
Ich glaube, dass er tatsächlich sagen würde, es gibt überhaupt kein Unvermitteltes. Ich glaube, das Problem ist, dass man irgendwie dazu kommt, dass alles, alle, also auch Unmittelbarkeit, also denkt bei Unmittelbarkeit erstmal, ihr seht irgendein Bild. Ich weiß nicht, kennt ihr Edward Munch, der Schrei? Ich mag das irgendwie ganz gerne. Ich kann mir relativ schwer vorstellen, dass Leute davor stehen und sich totlachen, weil sie es so witzig finden, das Bild. Sondern man wird in irgendeiner Art und Weise affiziert, würde Kant sagen, also angeregt innerlich, um zu denken, oh, das ist aber bedrückend, ängstlich. Also unmittelbar stellt sich in euch ein Gefühl ein. Denkt an einen Song, den ihr liebt. Denkt, wenn ihr euch verliebt, Liebe auf den ersten Blick wäre so ein Classic. Also unmittelbar scheint euch irgendwas... sofort.
So eine Intuition.
Okay. Ihr sagt, okay, den Menschen, ich habe den schon immer gekannt. Oder, wow, das Bild, ich verstehe sofort, was da drin ausgesagt ist. Und Hegel würde, glaube ich, tatsächlich sagen, dass das nicht unmittelbar ist, sondern dass es eine vermittelte Unmittelbarkeit ist. Und das ist, glaube ich, genau das, worüber wir reden sollten. Nämlich, weil ihr seid Künstler, also ihr schafft Werke, also ihr versucht genau, die Leute dazu zu bringen, oder ich weiß nicht, ob ihr
dieses Gefühl
zum Beispiel zu eine
Gänsehaut
haben.
Oder
genau, Gänsehautmoment, so, okay, geil irgendwie. Du sitzt im Studio und hast einen Song und denkst, das ist der Gänsehautmoment, so unmittelbar irgendwie. Und die Frage ist es tatsächlich unmittelbar? Und ich glaube, Hegel kommt dazu zu sagen, nee, ist es nicht, es ist vermittelt. Aber wie ist es vermittelt und auf welche Art und Weise? Das ist quasi die große Frage.
Also bedeutet das, er sagt, alles ist eigentlich erklärbar. Also alles, du kannst alles irgendwie wissen.
Ich weiß nicht, ob erklärbar ist.
Ich glaube schon, dass man das tatsächlich sagen kann. Ja? Eben. Also ich glaube, wenn man am Ende, also in diesem Prozess, ne, der Vermittlung, der quasi immer so höhere Stufen immer wieder aufgehoben wird, hinkommt, dann würde er schon sagen, dass man zum absoluten Wissen kommen kann. Da ist er, glaube ich, sehr optimistisch.
Okay.
Ja. Ja, doch.
Krass, okay.
Ja.
Also alles ist zugleich auch vermittelt, okay?
Ja. Okay. Also fassen wir hier einfach mal Vermittlung auf als ein Wissen, ne, das durch eine Mitte geht, ganz einfach. Ne? Also ihr habt hier irgendwie mich, Bewusstsein, ein Bewusstsein, hier ganz viele andere Bewusstseine irgendwie. Und ich möchte ein Wissen, zumindest behaupte ich, dass es ein Wissen ist, vielleicht ist es auch nur ein Halbwissen, vielleicht ist es auch ein Unwissen, wir wissen es noch nicht, möchte ich euch vermitteln. Jetzt wäre die Frage, wie mache ich das denn? Was mache ich dann hier gerade?
Durch ein Medium.
Welches denn?
Jetzt beim Reden oder was? Beim Reden sage ich die Schallwellen.
Zum Beispiel, genau.
Oder?
Die Schallwellen, die Sprache, also das Medium wäre dann die Luft, wenn es die Schallwellen wäre.
Die Luft, ja.
Also wäre die Medium, das wär Medium, wären wir auf dem Mond, könnte ich das nicht machen, weil er würde mich nicht hören. Es ist natürlich auch die Sprache. Also ich spreche zum Beispiel die deutsche Sprache, hoffe ich irgendwie. Und ich benutze Begriffe und diese Begriffe sind in einer gewissen Art und Weise gewachsen. Die sind, haben eine Geschichte hinter sich. Also sie sind nicht einfach so da. Wenn ich Vermittlung sage, stellt ihr euch irgendwas darunter vor. Wenn ich Unmittelbarkeit sage, stellt ihr euch irgendwas darunter vor. Und was ihr euch darunter vorstellt, ist eben in einem Prozess entstanden. Also da gibt es irgendwie...
Da ist das Krasse bei Hegel, dass er sich auch noch an allen... Also er seziert jedes kleine Ding, Begriff und so. Er macht viele Definitionen und Sachen. Was ist ein Begriff oder etwas zugrunde, also in einem Ding zugrunde gehen. Das heißt, auf den Grund, ne, von dem, um das Wesen dieses Dinges zu erhalten, sag ich mal. Das ist so verzwickt und der geht so akribisch krass vor, dass man...
Das war auch das Ding.
Man kann sich nicht kurz zurücklehnen, sondern alles ist immer so... Das ist krass.
Ja, für mich war, mich hat es ja am meisten fasziniert, als ich mich angefangen habe für Philosophie so überhaupt zu interessieren, wie definiert die Begriffe sind, weil wenn man so Sprache einfach so benutzt,
ja, und der eine
ist einfach ein Wort, so ja, genau. Ich sag das und das, und in der Philosophie ist das wirklich so
du musst erstmal klären, was es
gefühlt so mathematisch festgelegt, was jetzt dieses Wort bedeutet in dem Zusammenhang mit diesem krass festgesetzten Wort, das zu dem führt und so. Super interessant, Alter. Deswegen bin ich sehr froh, dass du da bist, um uns das zu übersetzen. Ja. Sprich weiter.
Ja, weil das Krasse bei Hegel ist ja, also wenn man jetzt zum Beispiel im Verhältnis Kant liest, also dann ist es genau, wie du es gerade beschrieben hast. Also das kantianische Denken ist unfassbar irgendwie klar. Also viele Leute sagen, es ist auch mega schwer zu lesen. Ich finde es viel leichter als Hegel, weil es unglaublich klar und festgesetzt ist, sag ich mal, mathematisch, wie du gerade gesagt hast. Bei Hegel ist es irgendwie das Gegenteil. Bei Hegel ist jeder Begriff, wenn du ihn versucht hast zu fassen, zerrinnt er dir schon wieder zwischen den Fingern. Und das ist Absicht. Das ist tatsächlich, also es wird immer gesagt, das ist Absicht. Ich hätte noch eine andere Interpretation anzubieten am Ende vielleicht, aber es ist zumindest mal mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat, nicht anders möglich. Also, weil er versucht ja, also es gibt eine Stelle in der Phänomenologie des Geistes, da schreibt er, das Denken verliert seinen gegenständlichen Boden. Und das ist tatsächlich entscheidend. Also du hast die ganze Zeit das Gefühl, wenn du es liest, dass du denkst kurz, ah, jetzt habe ich es geblickt und dann wird es wieder komplett über den Haufen geworfen. Du denkst, okay, wow, jetzt, warum denn jetzt schon wieder das? Das ist aber nicht einfach nur reine
Schikane?
Ja, Schikane, sondern das erwächst tatsächlich schon aus seinem Denken. Ich weiß nicht, ich musste dabei übrigens dran denken, kennt einer hier irgendwie Drunken Master mit Jackie Chan?
Ich kenn's, irgendwie? Aber ja. Lange nicht mehr gesehen. Aber
also das ist irgendwie geil, weil bei Drunken Master entwickelt ja quasi er nachher einen Kampfstil, der so fluide und beweglich ist in diesem betrunkenen Ding, dass er quasi nie...
Hegel ist der Old Dirty Bastard auf Philosophie.
Und Hegel ist einfach der Drunken Master der Philosophie sozusagen.
Okay.
Das habe ich natürlich nicht gesagt, aber irgendwie. Also er hat irgendwie offensichtlich eine sehr fluide, bewegliche Technik, nenne ich das jetzt einfach mal, entwickelt, um sein philosophisches Geschäft zu betreiben. Und die ist tatsächlich was ziemlich Neues, muss man sagen. Also die Tatsache, dass Hegel wirklich einer der Philosophen geworden ist, ist jetzt nicht nur Zufall. Da gibt es schon einen Grund dafür. Okay, ich habe gerade gesagt, ne, Wissen geht durch eine Mitte und ich habe gerade gesagt, als Beispiel, ich versuche euch was zu vermitteln, das mache ich über die Sprache. Was jetzt ganz entscheidend ist, ist der Gedanke, dass die Sprache, die ich verwende, oder die Luft, durch die die Schallwellen übertragen werden, was machen mit diesem Wissen. Ne? Also es wäre ein Unterschied, wenn ich das jetzt auf Englisch sage, je nachdem, wie gut ihr Englisch sprecht zum Beispiel. Oder wenn ich das irgendwie in Mandarin mache, je nachdem, wie gut ihr das versteht. Also sozusagen das Medium oder die Art und Weise der Vermittlung macht was mit diesem Wissen. Und das ist tatsächlich relativ neu. Und es ist, by the way, brandaktuell. Weil wir an dieser Stelle, glauben wir, da haben wir irgendwie auch öfters drüber geredet, dass da Hegel einfach sehr irgendwie zeitgenössisch auch mal wieder irgendwie Anwendung finden kann, wo man sagen kann, okay, wie reflektieren wir denn auf Medien und auf Mittel? Da will ich euch am Ende ein Beispiel bringen, irgendwie zu Facebook, die dann eine ganz unhegelianische Argumentation immer fahren, was wirklich spannend ist, die voll hinter Hegel zurückfällt. Also die müssten es eigentlich mal lesen. Ne? Okay.
Ich dachte, wir empfehlen später so ein paar Sachen, ne?
Ja.
Alles gut.
Okay, also ich zitiere kurz einen Menschen, der eine schöne, das wollte ich auch noch machen, dass ihr, wenn ihr denkt, das ist alles Quatsch, was der hier erzählt und ich will es lieber selber nachlesen. Ich habe auf meinem Blog Literaturhinweise und auch Podcasts zur Einführung. Es gibt ein Werk, das ich ganz gut finde. Das ist von Georg Römp. Römp, richtig, ja. Hegel leicht gemacht. Ich finde es sehr gut. Es gibt auch andere. Ich mag das hier.
Hättest du mir das mal davor empfohlen? Kommt er mir mit Hegel leicht gemacht? Am Tag. Am
Sonst wäre es ja nicht Podcasts. So spannend gewesen.
Hey, genau, das hast schön zurückgehalten.
Stimmt gar nicht. Ich habe den schönen Podcast geschickt. Alltagsphilosophie. Einfach gucken, da steht auch das, was ich hier gerade erzählt, steht als Text nochmal kurz. Wer Lust hat, sich das irgendwie genauer anzuschauen.
Alltagsphilosophie, okay.
Genau. Also er schreibt, die Sprache ist also eine Vermittlung, die nicht mehr vom Wissen über die Sache abgezogen werden kann. Das ist einfach ein relativ neuer Gedanke. Also es wird relativ oft zum Beispiel Kant...
Sag das nochmal bitte.
Also die Sprache ist eine Vermittlung, die nicht mehr vom Wissen über die Sache abgezogen werden kann.
Aber du erklärst es sicher gleich.
Nee, also im Prinzip, die Art und Weise, wie du über eine Sache sprichst, beeinflusst die Sache selbst. Mhm. Also okay, es ist sozusagen, bei Kant ist es tatsächlich noch so, dass an ihn immer die Frage herangetragen wurde, was ist eigentlich der Status von diesen Sätzen, die du in deinen Büchern schreibst? Und da gibt es Argumentationen, die sagen, er macht sich da nicht so viel Gedanken drüber. Irgendwie. Er sagt, naja, ich schreibe hier halt was über die Erkenntnisvermögen, irgendwie, aber wie schreibst du das und warum schreibst du auf die Art und Weise und was ist da in der Sprache für eine geschichtliche Entwicklung vielleicht drin? Aber das ist ein Gedanke, der ja später einfach super, also für uns glaube ich heute relativ normal eigentlich fast ist, dass es in der Sprache irgendwie eine Entwicklung drin gibt und Begriffe man zum Beispiel nicht mehr sagen darf, weil sie eine Political Correctness, ne? Wo man sagt, es gibt eine gewisse Geschichte, einen Begriff, die ist aufgeladen und das darf man irgendwie so und so nicht mehr sagen. Oder irgendwie, dass man in der Philosophie sagt, Dinge sind geworden. Also alles, was ist, ist geworden. Das ist ein Spruch aus dem 20. Jahrhundert von Simone de Beauvoir. Irgendwie. Also das ist heute normaler, aber das war damals halt nicht so normal. Mhm. Damals hat man halt gedacht, hey, ich bin Philosoph, das ist eh das Geilste, was es gibt und ich schreibe jetzt und so.
Zack. Beste Life.
Ja, war nicht aber schlecht.
Okay. Okay.
Ja? Okay.
Ja.
Weitermachen? Mhm. Gut. Also, es kommt noch ein Begriff rein, muss ja so sein. Also Hegel schreibt ein Buch, das heißt die Phänomenologie des Geistes. Das ist das erste große und wichtige Werk. Und dieses Werk ist der Versuch, den Prozess des erscheinenden Wissens so darzustellen, wie er sich aus sich selbst heraus entwickelt. Ne? Und aus sich selbst heraus bedeutet dabei, so wie das Bewusstsein aus sich selbst heraus zum Absoluten kommt. Also diese Bewegung, von der ich gerade gesprochen habe, ne? Diese Vermittlung, das ist für ihn eine Bewegung des Bewusstseins, wie es aus sich selbst heraus irgendwann mal zum absoluten Wissen kommt. Und diese Phänomenologie des Geistes ist schlicht und ergreifend dieser Weg. Deswegen heißt sie auch Phänomenologie. Für ihn ist es nicht seine Theorie, wenn man so will, sondern er sagt, nee, dass ich schaue quasi dem Bewusstsein hier zu, wie es so selbst die ganze Zeit über sich selbst hinausgeht, aufgehoben wird, bis es irgendwann beim absoluten
Wissen ist. Und das ist quasi schon dieses, ist es schon diese dialektische Methode?
Ja.
Das ist sie schon, ne? Ja. Weil aus seinem Theologiestudium, sag ich mal, da gibt es ja die Dreieinigkeit und so. Ja. Und dann hat er versucht, alles irgendwie darauf hinzuleiten.
Ja.
Und hat das irgendwie, also,
ja. Das ist so ein Motiv aus seiner Jugend irgendwie. Also, wo er halt sagt, ihn hat es offensichtlich aus dem Tübinger Theologenstift offensichtlich so angeregt, die Dreieinigkeit, also diese aus dem Neuen Testament irgendwie, das zu verstehen, was das irgendwie bedeutet. Und das hat er philosophisch dann versucht und hat es für ihn selber, glaube ich, auch aufgelöst am Ende. Mhm. Also, und ja, genau, also dieser Weg, ne, Gott Vater irgendwie, der Sohn und der Heilige Geist, das ist quasi für ihn nachher eine auf Bewegung.
Alles anzuwenden, ne?
Ja, das ist so eine Natur Bewegung. Also, und Ding, genau, das ist nur ein Bildnis für das, was eigentlich ein Urprinzip der Wirklichkeit ist. Also für ihn ist das, was im Neuen Testament steht. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich kann da jetzt nicht so mitgehen, weil ich nicht so religionsmäßig unterwegs bin und er halt schon noch sehr an diesem Theologie-Ding dran ist und so. Aber wenn man es nur als Bildnis versteht, ist es in Ordnung. Er sagt, okay, das interessiert mich halt, was ist eigentlich die Dreieinigkeit Gottes? Weil irgendwie ist das ja alles Gott, aber das sind ja irgendwie auch drei. Das ist ja irgendwie komisch. Warum eigentlich? Und das versucht er eigentlich sein ganzes Leben zu beantworten. Also das ist mehr oder weniger die Grundfrage seiner Existenz, wenn man so möchte.
Geistesblitz?
Yes.
Dieser Daniel Kehlmann, der dieses schnelle Denken, langsame Denken geschrieben hat.
Das habe ich nicht gelesen.
Kahlemann oder so.
Also Kehlmann hat die Vermessung der Welt geschrieben.
Ah, okay. Schnelles, aber schnelles Denken, langsames Denken, dieses Buch. Da gibt's doch, auch diese, dieses schnelle Denken und dieses langsame Denken. Schnelles Denken ist dieser Bewusstseinsstrom, der die ganze Zeit passiert. Du läufst irgendwo in eine Bahn rein und alles passiert gleich. Da steht jemand, wo setze ich mich hin? Ganz schneller Strom und so. Und das langsame Denken ist dann dieses, okay, ich setze mich hin und denke jetzt explizit darüber nach und versuche jetzt heraus, weißt du, das ist auch schon sehr, eigentlich,
das ist doch eigentlich das. In dem Fall wäre wahrscheinlich das, was auf mich einströmt, also die Mannigfaltigkeit des Seins, irgendwie kannten das die Mannigfaltigkeit der Aperzeption, also das, was alles so ungeordnet irgendwie auf mich einströmt.
Und verarbeitet wird,
wäre wahrscheinlich Gehirn, so. Ja, genau, wäre wahrscheinlich erstmal für uns sowas wie unmittelbar, aber ist immer schon vermittelte Unmittelbarkeit. Also man müsste halt immer fragen, wie vermittelt. Also Neurologe übrigens würde sagen, na klar, irgendwie im Gehirn, das wird halt im Reptiliengehirn verarbeitet oder das wird irgendwie Geräusche im frontalen Kortex oder so. So würde ein Neurologe rangehen, ein Literaturwissenschaftler würde vielleicht, oder ein Sprachwissenschaftler würde rangehen, aha, das wird sozusagen in der und der Sprache vielleicht verarbeitet, dann jemand, der Symbole erforscht, würde vielleicht sagen. Also sozusagen je nachdem, welche Fachwissenschaft du dir anschauen würdest, würde man wahrscheinlich unterschiedliche Vermittlungen da drin finden. Aber was allen gemein wäre, wäre, dass sie sagen würden, ja, also nee, ganz unmittelbar ist es nicht. Also da gibt es einen wunderschönen Text von Nietzsche, der heißt Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn. Da sagt er, die Vermittlung passiert allein schon über deine Augen. Also was du siehst oder was wir als Menschen sehen, ist ja nicht, wie die Welt ist. Ne, also das Spektrum des Lichtes ist deutlich größer. Also eine Biene sieht die Welt anders zum Beispiel so. Ne? Also das ist, wir als Menschen vollziehen eigentlich...
Oder auf LSD siehst du die Welt LSD? Auch auf einmal ganz anders.
Genau, ist tatsächlich so. Ist faszinierend irgendwie. Du siehst irgendwie, plötzlich merkst du, wow, krass, das ist ein anderer Bewusstseinszustand. Im Optimalfall hast du irgendjemand dabei, der dich da durchführt. Aber,
Ey, bist du auch bei meinem nächsten LSD-Tonal?
Aber das ist trotzdem ein gutes Beispiel, weil es darauf hindeutet, dass egal welche Fachwissenschaft du dir anschaust oder welches Sprachspiel, würden wir heute sagen, du wählst dafür, da drin immer die Idee ist, dass in uns, wenn wir meinen, dass wir irgendwas unmittelbar wahrnehmen, das immer auf irgendeine Art und Weise vermittelt ist. Und diese Vermittlung, die wird halt extrem oft vergessen. Das ist tatsächlich so. Also achtet mal, oder wenn ihr nur eine Sache mitnehmen könnt, so, dann nehmt mit irgendwie, ich achte mal drauf, an welchen Stellen in der Welt Vermittlungen vergessen werden. Irgendwie, und was daraus folgt. Also, ne, wenn es denn stimmt, dass das Mittel den Inhalt verändert, irgendwie, oder das Medium irgendwie, und das Medium vergessen wird, dann ist es spannend. Das ist dieses,
da sind wir doch direkt bei diesem, ich sag mal, wenn mich ein Film zum Beispiel so reinzieht,
ja.
Ich mich darin vergesse, dass ich gerade den Film angucke, genau. Oder?
Ja.
Das sind wir doch. Oder ein Song, wenn ich einen Song höre, der ganz krass was mit mir macht, ich habe Gänsehaut und ich muss heulen, so mäßig.
Ja.
Und dann vergisst man quasi, dass gerade vermittelt wird, oder? Das meinst du?
Ja.
Okay.
Darf ich, da hinten ärgert sich jemand über meine Hegel-Auffassung, glaube ich, gerne reinbringen. Ich habe nur gehört, was ist das für eine Hegel-Auffassung? Habe ich das falsch gehört?
Nein, ich habe gesagt, was ist das für ein Hegelhaus? Es gibt nur Weinschorle und
keine. Ach so! Geistesblitz!
Schade, ich dachte, jetzt kommt so richtig Dissens rein, aber irgendwie.
Nein, du machst die Sache sehr gut.
Ich habe vorhin gesagt, Tübinger Theologiestift, und ich habe gesagt, ja, ich habe gedacht, genauso klingt das nach Saufen in Tübingen.
Ja.
Geisteswissenschaftler und Rotwein.
Also getrunken haben die schon richtig viel. Hegel hat sich mitunter übrigens in Wein bezahlen lassen. Irgendwie, also.
Ja. Geil.
Perfekt. Okay.
Da haben wir schon was gemeinsam.
Film. Ja, also es ist tatsächlich. Also, ne, es ist irgendwie.
Also es geht um diese Metaebene, die jetzt auch viel populärer wird mit der Zeit so.
Ja.
Du hattest dieses halt Deadpool-Beispiel
gehabt. Diese Metaebene so. Zeigt aber eben auch. Genau, es gibt nämlich manchmal Brüche, die einen absichtlich wieder reinbringen in: hey, du guckst hier gerade einen Film. So, ihr kennt das vielleicht aus mittlerweile kennt man es von überall her. Also was weiß ich, bei Simpsons, die machen sich in der Serie darüber selbst lustig, dass sie ein Trickfilm sind, so zum Beispiel. Ja. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Oder genau, Deadpool hat ganz viele solche Sachen, wo er auf sich. Heute habe ich Deadpool 2 geguckt und da ist nur Meta-Gags. Er ist zum Beispiel in einer Bar, seine Freundin wurde gerade umgebracht und er ist in der Bar und ist traurig und da kommt so ein Statist und sagt, du siehst richtig niedergeschlagen aus. Und er so, du sagst in diesem Film kein Wort mehr. Du bist das Beste der Welt. Es ist das Lustigste der ganzen Welt. Und dann Schnitt und er sagt nie mehr, nur Statist. Das ist ja so geil. Und da gibt es so ganz viele, nur so Sachen. Also ihr kennt es ja alle, Beispiele, ne? Aber das ist das Interessante.
Ja, was das mit einem macht dann, wenn das passiert, so, warum findet man das witzig?
Ich finde es mega witzig, weil das sind für mich die super spannenden Momente.
Ich finde, es ist, halt also ich habe dazu, ich habe mir irgendwie, das ist ja auch bei euch drin, ihr macht das ja selber. Ne? Ja. Also irgendwie, nehmen wir Schneeweiß, riesiger Fan von dem Song, ich liebe den, habe den gehört und
auf
dachte so.
Auf dem letzten Orsons-Album ist ein Lied, das heißt Schneeweiß, falls es jemand nicht kennt.
Song Schneeweiß und ich habe den gehört und habe gedacht, okay, wow, ich verstehe den unmittelbar, der spricht zu mir so. Und dann gibt es irgendwie eine Stelle in dem Song, so zum Ende hin, da am Anfang hustest du so im Studio und dann kommt bis im Song drinne und dann kommt nochmal eine Stelle, wo du irgendwie so, die Stimme so bricht und du sagst, okay, Stimme, ich bin raus irgendwie und dann geht der Song noch okay, so ein bisschen weiter. Ja. So, das war's irgendwie. Eigentlich ist das tatsächlich auch ein Hinweis für den Hörer, dass er Kars gerade beim Rappen oder beim Singen zuhört, der jetzt zu Lukas wird, dem irgendwie die Stimme bricht. So. Das ist eigentlich für mich irgendwie genau dieser Hinweis auf die Vermittlung. Mhm. Und da würde mich zum Beispiel interessieren, was, also warum habt ihr das gemacht irgendwie? Oder warum hast du das gemacht? Und was hast du dir dabei gedacht? Ist es einfach aus dem Moment entstanden oder?
Also es passiert in einem Moment, natürlich ist es eine sehr spontane Sache so. Die passiert bei der Aufnahme so, ich habe den fünften Take gemacht, ich habe so am Limit gesungen und ich habe schon gemerkt, oh shit, Alter, das vierte Mal, Junge, jetzt wird's eng, so, stimmlich, ich glaube, ich muss morgen weitermachen, so. Und dann habe ich nochmal einen Take gemacht und dann ist die Stimme halt gebrochen und war halt kaputt für den Tag, so. Mhm. Und das war halt während einer Aufnahme, das passiert halt so, ne, wie so ein Schnappschuss, bam, du machst ein Foto und irgendwas. Du machst 20 Fotos und auf einem Foto passiert irgendwas Witziges und du sagst, geil, Alter, das poste ich so. Mhm. Und das war, ein bisschen ist es der Gedanke gewesen, so, hey, geil, oh, krass, die Stimme ist gebrochen, der Song handelt davon, dass es so nicht weitergeht, dass, hey, helft mir, ich bin am Arsch gerade so, es ist, ich weiß nicht, so, und es passt halt perfekt rein in diesen Moment, so, hey, okay, wenn ich so weitermache, bin ich am Arsch, Alter. So, und das hat sich in der Stimme dann geäußert, witzigerweise so, weil ich die Takes gemacht habe. Dann macht man halt so, ja geil, das passt dazu so. Wenn ich so weitermache, bin ich am Arsch. Und im wahren Leben ist es auch passiert. Wir haben es eingefangen und setzen es auch in den Song rein, um halt zu zeigen so, ja, also um das so ein bisschen authentischer, lebendiger zu machen. Ich glaube, darum geht es so ein bisschen. Das ist so ein bisschen lebendiger wird, dass du so diese, wie so Naturgeräusche im Song. Ja.
Lass mich da einhaken, dass authentischer, also lebendiger ist auch schön, weil für Hegel der Begriff eigentlich das Lebendige ist, also irgendwie, aber okay, lass mich beim authentisch bleiben. Was bedeutet authentisch an der Stelle? Authentisch ist ja für mich erstmal, wenn ich den Song höre, das Gefühl, das du vermittelst. Also in dem, das bei mir als Depression, als irgendwie so irgendwie Wut auch und Verzweiflung irgendwie rüberkommt.
Du versuchst natürlich textlich authentisch zu sein. Du versuchst so authentisch wie möglich zu schreiben. Du versuchst so nah an dem Gefühl, das du gerade hast oder was du bearbeiten möchtest oder darstellen möchtest, zu bleiben. Aber nichts geht über das wahre Leben so. Und es passiert halt so. Und das ist nicht oh, da fällt mir was ein. Geistesblitz!
Sehr gerne, bitte, Kars.
Dieser Trend, der hochkam mit dem Autotune-Hype und diesen, kennt ihr das sicher, oder? Diese Videos, was weiß ich, Alter, wie hieß der? Bad Intruder-Song und sowas.
Ah, okay.
Bad Intruder, wo man und so, wo man so eine Nachrichtensendung nimmt und die zusammenschneidet und Autotune drüber legt und es gibt diese...
The Bus Can Swim, kennt ihr?
Genau.
The Bus Can Swim war, glaube ich, so das Bekannteste. Wer es nicht kennt, gerne angucken, das ist das Lustigste.
Ja, das musst du auch bei Alltagsphilosophie mal dann den Link hinschicken. So, es ist so ein Song, wo ein Mann, es gibt eine Überschwemmung, die Straße ist halt dahin, so der Mann kommt nicht mehr zur Arbeit mit seinem Bus und er sagt halt The Bus Can Swim und er sagt es in so einer melodischen, aktiven Art und Weise, irgendjemand kam auf die, ich weiß nicht, wer das war, wir müssen gucken, die sind Genies. Ja. Die haben dann aus diesem Bericht von dem Mann.
Das allerschönste Lied.
Das schönste Lied
geschrieben. Nichts schöner geschrieben sein kann, weil es vom Leben geschrieben ist. Alles, der sagt natürlich noch ein paar mehr Sätze, aber dieses The Bus Can Swim ist sofort ein Refrain. Man ist sofort, niemand kann das so erdacht im Studio hinschreiben, sondern es war so.
Es ist so eine wahre unmittelbar. Emotion.
Ja. Du warst genau in der Situation, du hast alles verstanden und die haben dann raus Lieder gemacht. Das ist das Allerschönste. Bitte guckt euch das an. Ich wünschte, wir könnten jetzt hier so.
Ja.
Das nächste Mal.
Shit, ohne Witz, nächstes Mal brauchen wir Leinwand.
Das ist so wichtig.
Ich hake da mal genau ein, weil eigentlich glaube ich, dass wir relativ viel von dem haben, was hier irgendwie drinsteckt. Authentisch habt ihr gesagt und ihr habt gesagt, das wahre Leben bricht rein irgendwie in irgendeiner, also die Stimme ist ja irgendwie Teil deines wahren Körpers wahrscheinlich, also deines empirischen Körpers.
Und im Moment passiert irgendwie. Das auch
in, und das passiert.
In der Aufnahme,
Das bedeutet
unabsichtlich.
Unabsichtlich, das bedeutet ja aber auch in einer Art und Weise, dass du als Cast, der momentan singt, irgendwie brichst auf eine Art und Weise, da bricht irgendwas. Ne?
Ja. Feierabend, Alter, für den Tag.
Genau, so Feierabend irgendwie. Das ist ja eigentlich eine Art von Negation.
Oh.
Oder?
Ja.
Also in irgendeiner Art und Weise, also das, was du als Authentisches beschrieben hast, als Wahres, ist eigentlich die Negation. Irgendwie. Und du hast vorhin gefragt, warum finden wir sowas so witzig?
Mhm.
Ich weiß nicht, warum wir es so witzig finden tatsächlich, aber ich glaube, dass Humor irgendwie eine psychologische Reaktion auf unvorbereitetes oder sehr starke Impulse ist, mit denen wir quasi nicht, mit unser Ich nicht direkt umgehen kann. Mhm. Und ich glaube, der Verweis auf das eben Wahre, eben auf diese Negation, die eben meistens läuft, die ganze Zeit. Also ein Beispiel dazu, zu dieser Negation, weil das manchmal so abstrakt bleibt. Überlegt euch mal folgenden Gedankengang, ist eigentlich ziemlich crazy. Keiner von euch, der hier sitzt, ist der oder die gleiche wie eine Sekunde davor. Warum? Weil euer Körper sich die ganze Zeit verändert. Ihr verliert so und so viel Schuppen die ganze Zeit, Haare und so. Rein physikalisch gesehen seid ihr zu keinem Zeitpunkt der oder die gleiche wie zu dem Zeitpunkt davor. Ne? Hegel hat es im sinnlichen Gewissheitskapitel mit hier und jetzt gemacht. Da sagt er, jetzt ist jetzt schon nicht mehr jetzt irgendwie so irgendwie. Und trotzdem fasst ihr euch als Selbstbewusstsein, als Ich auf. Ihr sagt heute Ich, wie morgen Ich, wie übermorgen Ich. Also ihr sagt so lange Ich, bis ihr tot seid.
Auch gestern irgendwie. War ich nicht Ich.
Manchmal.
Ich war auch echt ein paar Mal nicht Ich.
Fühlt man sich auch sehr als nicht Ich.
Zwei Whisky lang war ich nicht Ich.
Ja, ist aber auch ein schönes Beispiel, weil man sozusagen anhand eines speziellen Mittels
sich negiert und sich dann erhoben am nächsten Tag mit Krater auf dem neuen Level wieder zu.
Ja. Geistesblitz.
Ich bin fest davon überzeugt, dass der Kater extrem wichtiger Bestandteil des Trinkens ist. Wow. Ohne den funktioniert es
nicht. Geil, Mann. Also. Dialektische Methode ist einfach saufen.
Der perfekte Moment für eine kleine Pause.
Ist es schon?
5 Minuten Pause?
Ich weiß
oder nicht. Rauchen, eine rauchen,
aufs Klo gehen und so?
Die Uhr sagt 5 Minuten Pause.
Wir machen 5 Minuten Pause. Ihr könnt gerne darüber nachdenken, ob das absolut totaler Quatsch ist. Dann sagt es nach der Pause und wir diskutieren darüber, warum.
Ja, bitte.
Oder dass es kein Quatsch ist, dann sagt es auch, wir diskutieren auch oder sagt gar nichts, wir reden weiter.
Bis gleich.
Bis gleich. Dankeschön. Cheers.
Für die, die neu dazukommen, wir waren jetzt bei Schopenhauer. Ah, schön, Riesengag. Wo waren wir stehen geblieben? Ah, Geistesblitz.
Warte, die Pause ist vorbei. Ich habe meine Markus-Lanz-Kärtchen extra vorbereitet, weil ich nach der Pause ein schwieriges Thema ansprechen wollte.
Wollen wir damit noch kurz warten, weil ich wollte noch was zu Ende führen von der ersten. Bitte.
Okay.
Sorry.
Cliffhanger.
Es tut mir so leid. Das ist super, das machen wir gleich. Das ist ja auch für die zweite Hälfte Dings. Machen wir sofort. Ich wollte nur noch kurz sagen, weil wir über dieses.
Fühle ich, dass du jetzt mich hier so reingrätscht. Ja, fühle ich.
Weil wir über diese Skizze und Schneeweiß und Songs und dieses rausbricht und Leben passiert und so, ne? Da waren wir. Und da ist mir auch noch eingefallen, wie wir in unserem Vorgespräch voll.
In unserem coolen Gespräch am Dienstag meinst du, das total
super war.
Super. Wir waren so gut im Gespräch, viel besser als der Podcast, der da dabei sein müssen.
Und wie geil war da, dass wir die.
This is just a tribute.
Die dialektische Methode anhand von einfach dem musikalischen Schaffensprozess darstellen konnten.
Mhm.
Die vielleicht umreißt du in 2 Sätzen für die Leute überhaupt diese Dialektik nochmal.
Mach erst das Beispiel, dann mache ich das.
Ah, okay.
Das, ja, dann.
Ja, aber nee, das geht nicht.
Gut. Geht? Nee. Also, es geht im Prinzip, ihr werdet ganz oft in der Literatur finden, dass bei Hegel es quasi diesen dialektischen Dreischritt in These, Antithese, Synthese gibt. Weil ihr es so oft findet, sage ich es, es steht so bei Hegel nicht. Das ist tatsächlich eine neue kantianische Interpretation von Hegel, mit der man versucht hat, ihn verständlicher zu machen. Also ich meine diese Begrifflichkeit von These, Antithese, Synthese. Hegel selber spricht immer von Aufheben. Und Aufheben ist tatsächlich auch ein entscheidendes Wort bei ihm, weil das im Lateinischen drei Bedeutungen hat, nämlich conservare, negare und elevare. Das bedeutet also Aufheben im Sinne von etwas bewahren, conservare, also konservieren. Das bedeutet negieren, also es irgendwie aufheben beseitigen, im Sinne von beseitigen, wie man eine Straßensperre beseitigt. Und es bedeutet aufheben im Sinne von aufheben, auf eine erheben, neue Stufe erheben. Ne? Mutter, die ihr Kind aufhebt oder so. Also und ganz egal, wenn ihr auf irgendwo mal lest und ihr werdet auf dieses These, Antithese, Synthese, sagt, ist okay, denkt euch einfach mal aufheben dazu. Weil das tatsächlich näher an dem dran ist, was Hegel sagt. Und dafür gibt es auch ganz gute Gründe, weil man sonst wieder zum kantianischen Ding-Ding-Ding-Denken kommt, wo alles irgendwie so feststeht. Die Idee ist die, Hegel macht das selbst an einem Beispiel klar. Er sagt, was ist die wahre Pflanze? Wenn ich mir die wahre Pflanze anschauen will. Und dann macht er so ein Beispiel, er sagt, naja, was ich ja eigentlich immer nur sehe, sind Zustände der Pflanze. Also ich habe zum Beispiel den Zustand des Samens. Irgendwie, ich habe einen Samen, den pflanze ich in die Erde. Das ist die Pflanze in dem Moment. Irgendwie jetzt irgendwie entsteht aber aus der Pflanze irgendwas und die fängt an zu wachsen und geht auf in der Blüte. Und die Blüte ist eben sozusagen die aufgehobene Version des Samens. Also sie ist negiert, ne? Weil sie ist nicht mehr der Samen, sie ist bewahrt, weil im Prinzip die gleichen Informationen, die schon angelegt waren im Samen, wir würden das heute irgendwie Genetik wahrscheinlich nennen, immer noch drinne sind und sie ist aufgehoben, weil sie sozusagen auf einer höheren Stufe der Existenz existiert in der Blüte. Und diese Blüte wird wieder aufgehoben in die Frucht, in der Frucht, in der wieder viele Samen sind, dass die Pflanze sich dann fortpflanzen kann. Das ist so ein Beispiel von ihm für diesen Prozess des Aufhebens. Und er sagt eben, dieser Prozess des Aufhebens und dieses dialektischen Dreischritts ist einfach ein Grundprinzip jeglicher Wirklichkeit. Also das ist nicht einfach nur irgendwas, was, ja, das sage ich jetzt halt mal so und das macht halt die Pflanze und Bartek macht's nicht oder so. Nee, das ist einfach immer. Jede Wirklichkeit funktioniert nach diesem Prinzip des stetigen Aufhebens. Denkt nochmal an das Beispiel mit dem, ihr seid nicht mehr die gleichen wie gerade. Also es gibt wenn ihr jetzt anschaut, also den Moment jetzt, dann müsstet ihr eigentlich zwei Sachen sagen. Ihr müsst einmal sagen, es gibt unendlich viele Jetzte, also die würden dann mit so indexikalischen Zahlen, das kennt ihr bestimmt aus dem Mathematikgesetz, 1, 2, 3, 4, 5 bis x irgendwie oder bis n würde man sagen, also es sind unendlich viele irgendwie. Und gleichzeitig können wir aber über das Jetzt sprechen, also über ein allgemeines Jetzt. Ja. Also wir haben irgendwie haben wir die merkwürdige Situation als Menschen, dass wir beides können. Wir sind uns auf irgendeine Art und Weise darüber bewusst, dass jetzt nie jetzt ist, weil jetzt schon jetzt wieder wann anders ist, genauso wie hier auch. Hier ist nie hier, weil die Erde hat sich schon weitergedreht und so. Und trotzdem können wir allgemein darüber sprechen. Warum? Weil es eben diese stetige Bewegung gibt und das Ganze ist das Wahre. Schönes Hegel-Zitat, kann man jetzt ein bisschen besser verstehen. Ich habe gesagt, was ist die wahre Pflanze? Die Pflanze ist der gesamte Prozess. Der Prozess dieser stetigen Aufhebung. Und es ist ein Prozess, der aus der Pflanze selbst heraus erwächst. So. Mhm.
Ist da auch die Dreieinigkeit?
Genau.
Voll, das
richtig.
Kommt auch alles
daher. Ganz genau. Er sagt Gott Vater, also der Logos ist das Abstrakte, das ist die reine Macht ohne das an sich sein, wenn du bei Hegel wärst. Und er entäußert sich in den Fleischgewordenen, also in seinen Sohn irgendwie, der die Materie ist, irgendwie das für sich sein. Und Jesus wird bei der Taufe zu Christus und Christus fährt dann zu, glaube ich, Christi Himmelfahrt. Ich bin nicht so fit in Religion, also kreuzigt mich nicht. Fährt dann irgendwie auf in den Himmel und als Heiliger Geist. Und diese drei Zustände der Dreieinigkeit ergeben den absoluten Gott. Also, ne, der sozusagen immer schon da ist, aber irgendwie auch noch nicht. Also so. Okay, jetzt kommst du.
Und da wollte ich sagen, dass es bei uns beim Musikmachen manifestiert sich auch dieser Dreischritt. Und zwar
bei uns manifestiert sich der Vierschritt, weil wir sind vier in der Band. Und es gibt...
Gut, Kass ist beim dritten Glas Wein.
Es gibt immer zwei Antithesen.
Oh, wow.
Oh. Shit. Okay, wow, das ist der nächste Podcast, aber das schaffen wir heute nicht alles.
Schaffensprozess bei Orsons Alben. Negation der Negation.
Hm. Mm. Nein, aber ich wollte sagen, wenn wir zum Beispiel ins Studio gehen und einer macht eine Skizze, was weiß ich, ein Fragment, was ihm eingefallen ist. Es fällt ihm eine Wortkombination ein, die dann ein Refrain ist, sagen wir mal. Und er lässt es so stehen, geht heim und kommt am nächsten Morgen wieder ins Studio. Dann ist es quasi wie diese Entäußerung, die sich quasi, es steht mir gegenüber als ein Objekt plötzlich, oder? Ich bin, da ist dieser Song.
Okay.
Und da ist etwas aufgehoben schon mal, und zwar irgendeine Emotion von mir oder etwas, was ich verarbeitet habe, irgendeine menschliche Situation, whatever. Ihr wisst, wie so ein Lied dann klingt, ne? Also irgendwas habe ich verarbeitet und das ist darin aufgehoben, aufbewahrt. Wenn ich jetzt am nächsten Tag daran nochmal mich dran setze und daran arbeite, erhebe ich das quasi nochmal auf ein neues Level, weil ich das zu einem fertigen Lied, sag ich mal, mache, oder?
Was mich jetzt interessieren würde, wenn du dieser Skizze gegenübertrittst, ja, also wenn du das am nächsten Tag nochmal liest, macht es was mit dem Gefühl, das du ursprünglich hattest? Verändert es das?
Also für mich ist es so, dass es komplett weg ist und ich gucke nur noch das an.
Ja.
Also ich habe dieses, ich habe diese Emotion fast gar nicht mehr. Ich habe nur noch dieses Lied und ich bin nur noch der Kritiker und sag's, nee, das ist scheiße. Und,
aber es ist,
hier könnte ich dieses Leid aber viel besser artikulieren.
Ist aber von Song zu Song verschieden, finde ich. Aber ich weiß, was du auch so.
Das stimmt. Bedeutet aber, also dieses Gefühl, das du ursprünglich oder das ihr ursprünglich habt, irgendwie objektivierst du, indem du es auf ein Blatt Papier schreibst oder im Rechner oder wo auch immer. Also du, das an sich würde Hegel sein, wird zum für sich, irgendwie, indem es dasteht, tritt dir gegenüber und plötzlich tritt es dir in einer Art und Weise gegenüber, dass du es kritisieren kannst. Mhm. Dass du es objektiv betrachten kannst und sagen kannst, oh, das ist aber nicht geil, wie brauche ich das und so. Und was passiert dann? Also wenn das, gibt es dann quasi einen Prozess, wo das nochmal aufgehoben wird? Nehmen wir an, ihr spielt ein Konzert irgendwie und du denkst, Ade, heute habe ich ihn richtig geil rübergebracht.
Ich glaube, man ist, also wenn ich, so wie ich das irgendwie verstehe mit diesem Allgemeinen, man ist auf der Suche nach dem Allgemeinen im Sinne von, dass für alle eine Gültigkeit hat, also dass jeder das gleiche, die gleiche Emotion empfindet, wenn er dann das Lied hört, wie ich sie hatte.
Ja.
Das finde ich, also man ist. Aber man, wenn man die Worte dann sucht zum Fertigmachen oder so, ist man erst zufrieden. Oder das Geilste ist natürlich, wenn man es schafft, am Ende so im Sinne Allgemeines zu schaffen, dass eben jemand Gänsehaut kriegt oder so. Wenn ich jetzt sag, der Tim, ihr kennt ja einen Tim, der war blöd. Ja, okay. Nur Tim und ich haben eine Emotion bei dem Song, aber wenn ich jetzt irgendwas finde,
Geistesblitz.
Wenn ich Tim nicht Tim sage, sondern whatever, aber jeder weiß, was gemeint ist, weil er auch so ein Tim in seinem, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Ja, bitte.
Es gibt so eine schöne Zeile von Virginia Jetzt, die, so eine Band aus, egal, auf jeden Fall haben die diese Zeile geschrieben, ich will Liebeslieder schreiben, die so nah sind am Gefühl, die so wahr sind und so wehtun, dass die keiner hören will. Und das ist so für mich der Satz, der beschreibt, wo man eigentlich hinkommen will. Also jetzt im Fall eines traurigen Liedes, ne? Dass du eigentlich, also man schleift so jeden Tag den Song wieder ab, um wirklich an das Gefühl zu kommen, was man hatte in dem Moment. Und das ist aber so ein Schmerz.
Aber das ist genau die entscheidende Frage. Kommst du an das Gefühl, das du hattest, oder verändert sich das Gefühl, das du hattest durch den Prozess? Also ist es das Gleiche? Ich meine, rein äußerlich gesehen ist es ja offensichtlich nicht das Gleiche, weil im einen ist es nur in dir, in einem Selbstbewusstsein, einem subjektiven Bewusstsein, würde Hegel sagen. Und im anderen Fall steht es auf einem Papier, das kann jeder lesen. Im dritten Fall ist es auf einem Album, das können irgendwie 10 Leute oder 10 Millionen Leute hören, im besten Fall 6 Milliarden. Irgendwie, also macht es dann, wirkt es auch wieder zurück, meine ich, auf dieses Gefühl, das du hattest?
Es kann zurückwirken. Also ich habe so den Fall, es gibt Lieder, die immer wehtun, wenn man die spielt. Mhm. Die tun einfach immer weh. Mhm. Und aber es tut schon anders weh. Es tut weniger weh, auf jeden Fall. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, so, das kommt dahin so.
Ja,
aber es entwickelt sich auch weiter.
Ja. Genau, das wollte ich sagen. Ja. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, dass es wie ein lebendiges Ding irgendwie bleibt und sich nochmal neu verformt. Wir haben zum Beispiel für unsere Jetzt letzte Tour im Oktober haben wir Schneeweiß live gespielt und im Intro von Schneeweiß, wo nur Musik lief und so eine Atmosphäre erzeugt hat, wir sind durch einen YouTube-Kommentar drauf gekommen, irgendwie ein Fan, ne? Hat
das ja, genau, bei YouTube, nachdem das Video released war so.
Wie krass würde es passen? Und das haben wir dann auch gemacht. Man hört Greta Thunbergs Stimme, weil die ersten Sätze von Cars bei dem Lied sind, von hier aus geht es nur bergab. Und es ist so ein krasses, wenn man das mit dem Greta Thunberg und man hört sie so, I shouldn't be here, the world is on, weißt du, dieses Ding. Und man dann hat nochmal ein neues Level und dann fühlt man nochmal eine neue Emotion einfach bei dem Song, der eigentlich schon da war und man eigentlich schon so sein gefestigtes, ne, ich hatte auch mein Gefühl bei Schneeweiß und so, aber das hat es nochmal so aufgehoben, sag ich mal, in
ja, weißt du. Das kann es auch bedeuten.
Das so. Ist nochmal so und das war dann ein bewegliches Ding. Dieser Song hat nochmal dadurch zum Beispiel, oder. Das weckt einfach einen neuen Kontext.
Ja.
Greta Thunberg ist natürlich jetzt nicht auf dem Album nicht mehr drauf.
Ja.
Aber allein, dass wir es wissen und live gemacht haben und die Leute haben auch nochmal ein anderes Bewusstsein. Das heißt, die Dinger können sich auch noch voll wandeln und weiterleben. Das besteht. Das ist ein nicht totes Material, sondern, weißt du, ich meine,
der Song arbeitet. Das, so. Das lebendige Ding, was du gesagt hast, ne? Also der Song ist dadurch ein lebendiges Ding, dass er immer wieder aufgehoben werden kann, in irgendeiner Art und Weise, sei das, neu interpretiert werden kann.
Gar nicht von mir, ich habe es gar nicht so gemeint, und es ist aber bedeutet für Leute das so auf einmal. So.
Es ist auch eher, ein Songs kommen zu einem irgendwie und dann passiert es halt irgendwie.
Ja.
Weißt du, wir können das nicht.
Hey, bevor ich es vergesse, ich habe mich gerade mit dem Luca unterhalten in der Pause und da ging es um dieses Deadpool-Beispiel, um das nochmal zurück auf diese Vermittlung zu bringen. Ja. Er meinte so, möchtest du es nochmal sagen, Luca? Sorry.
Ich habe halt gemeint, dass da einem gezeigt wird, dass man eigentlich in einem Film
guckt. Mhm.
Und ich finde das halt so negativ. Also, weil ich das eigentlich haben
will. Du willst dich so verlieren in dem Ding?
Ja.
Ich fühle beide Seiten.
Weil da wird es interessant. Ich finde
es echt. Das ist aber mega interessant, was du sagst, weil im Prinzip ist das wirklich ein großer Streitpunkt bezogen auf Kunst. Was soll Kunst machen? Hm. Es gibt immer die Linie, die sagt, Kunst soll unterhalten. Also Hegel will mich verlieren.
Hegel hat für die Kunst an sich gehasst. Dieses La pour La hat er gesagt, gibt's nicht. Er hat gesagt, Kunst.
Ja, nicht nur er.
Also Kunst hat immer.
Ungefähr alle Philosophen.
Auftrag, ja, genau. Alle
Philosophen. Aber das ist.
Ich hatte auch gerade einen ähnlichen Gedanken wie der Luca,
weil
ihr meintet, man kommt immer so neu ins Studio und dann hört man, was man am Tag davor aufgenommen hat und man tritt sich ja so sich selber gegenüber und manchmal denkt man sich, hey,
ich bin voll der Mongo.
Idiot, manchmal denkt man sich, wow, wie geil war ich gestern drauf.
Welcome to our life, Alter. Wir gehen immer durch die Hölle, Alter. Ja, 4 Tage bin ich der Allerdümmste und an 2 Tagen bin ich der Allergeilste.
Ja, und dann add ich ja noch was dazu, in der Hoffnung, dass ich dann damit diese Aufhebung, ich mach's irgendwie geiler, irgendwie komme ich so dem Absoluten näher. Aber ist das wirklich so? Also, weil dadurch wird es doch immer nochmal vermittelt und nochmal vermittelt und es ist immer noch mehr Vermittlung. Ist das nicht eigentlich das, was ein Song machen soll, dass er so, dass der Weg von meinem Herzen oder von meinen Gedanken zu dem Hörer möglichst kurz sein soll? Dass da nicht nochmal eine Mühle und nochmal eine Aufhebung, nochmal eine Aufhebung?
Ich finde, das ist von Song zu Song, finde ich, verschieden. Es gibt manchmal genauso Sachen, wo du hockst dich hin um 14 Uhr, hast du so nichts Bestimmtes irgendwie vor und auf einmal bist du so im Film, guckst auf die Uhr, es ist 19 Uhr und du hast einen fertigen Song und das ist der Song, das gibt's auch. Aber das können wir leider nicht, ich würde so gern das anknipsen können. Deshalb sind wir fahren immer jeden Tag mit dem Boot raus, werfen dieses Ding. Gestern hat's doch voll geklappt, das haben 14 Fische angebissen und am zweiten Tag hole ich einen scheiß Schuh raus und flipp aus. Und wir verstehen das auch nicht, aber wir können nichts anderes als dann lieber versuchen, weil es hat die Möglichkeit, dahin gehoben zu werden, weißt du?
Also zum einen.
Aber ich bin auch für den kürzesten
Weg. Ich finde zum einen, es ist, einerseits geht es darum, willst du, also wenn du jetzt so eine Skulptur schnitzen willst, so, und du willst dein Gefühl überbringen in dieser Skulptur, manchmal schaffst du es nicht an einem Tag, einen scheiß Marmor wegzuhacken, so, weißt du, ich meine, dann kommst du am nächsten Tag hin und denkst dir, Okay, das geht schon in die richtige Richtung. Was mache ich hier? Wie realistisch willst du sein? Willst du, wenn du ein Bild malen willst, so, willst du fotorealistisch malen? Willst du, dass die Wolke wirklich die Farbe hat, wie sie 19 Uhr hatte? Mhm. So, oder willst du, dass sie total surreal oder einfacher zugänglich ist oder so? Weißt du, also da gibt es so viele verschiedene Prozesse. Und ich mag das eigentlich gar nicht so, dass auf einmal die Ebene aufgehoben wird, dass ich mich darin verliere. So. Für mich ist, was ich daran mag und was mich daran zum Lachen bringt, ist so, dass es für mich diese Ebene vermenschlicht. Wenn er sagt so, hey, du kommst jetzt in diesem Drehbuch nur ganz kurz vor, sagt es mir das, ach stimmt, das war ja nur ein Drehbuch, das hat irgendjemand geschrieben, das ist irgendein Mensch, der halt einen scheiß Stift auf dem Blatt hält. So. Das, ey, ich kann das auch. Ich kann auch schreiben so. Wenn ich jetzt genug Energie und Zeit wenn ich genug lerne und so, kann ich vielleicht auch so ein Drehbuch schreiben. Geil, das inspiriert mich, Alter. So. Also so fasse ich das aus. So. Deswegen für mich ist das, ich finde es das Witzigste und ich finde es das Inspirierendste auch, wenn man gut die Meta-Ebene nutzt.
Ich finde auch nämlich, genau, ich finde auch wichtig, wann man das irgendwie einsetzt oder so, weißt du? Nicht nur random Dinge, sondern irgendwie,
ja, es muss dann macht es irgendwie so, was mit einem. Passen.
Zum Beispiel bei diesem, wo deine Stimme bricht bei Schneeweiß und so, das ist auch geil, dass es halt hinten passiert, weil du bist die ganze Zeit im Song, hast dich eigentlich so verloren und bist so im, okay, krass, das macht krass, und dann hörst du dieses kleine fuck, okay, das war's. Dann bist du so, der ist ja auch nur ein Mensch, der stand gerade im Studio und hat das zum ersten Mal durchlebt, so mäßig. Ja. Und so, ich finde es auch natürlich wichtig, also, wann man mit so Sachen spielt.
Ich glaube, die Frage dahinter in dieser ganzen Debatte, und danke euch, weil das ist mega wichtig, ist so ein bisschen, wollen wir, dass die Medien innerhalb derer wir, also zum Beispiel früher war es das Band, heute ist die Festplatte, wo du deinen Song aufnimmst, oder die Leinwand, auf der du irgendwie dein Bild malst, oder die Sprache, in der ich einen Gedanken formuliere, wollen wir, dass die eher unsichtbar bleibt? Und also ne, der kürzeste Weg würde ich interpretieren als die optimale Unmittelbarkeit. Also ich produziere zum Beispiel einen Song oder spiele einen Song auf der Gitarre in einer Art und Weise, dass sie so unmittelbar beim anderen ankommt wie möglich. Man kennt es, die geilsten Leute im Sport, Musik, das sieht immer aus, als ob es unendlich leicht ist. Das ist das Krasseste dann. Mhm. So, das ist die eine Seite. Oder will ich, und das ist vielleicht einfach ein genuin philosophischer Ansatz, will ich mir immer die Möglichkeit offen halten, zu reflektieren auf das Medium. Also das wäre jetzt im Beispiel der Performance irgendwie einer, der, was weiß ich, dann vielleicht sagt, ja, ich habe für diesen Ton zum Spielen 20 Jahre gebraucht, um den so spielen zu können. Und dieser Verweis auf das Medium ist meiner persönlichen Ansicht, jetzt so hier mein persönliches Statement, eine der wichtigsten Funktionen von Philosophie überhaupt und eine der wichtigsten Funktionen kann es auch von Kunst sein, zum Glück, irgendwie, und in unserer heutigen Zeit umso mehr, weil wir im Prinzip Dauer umgeben sind von verschiedenen Arten und Weisen von Medien, die für uns sehr undurchsichtig sind. Mhm. Ich bringe euch mal ein Beispiel, das habe ich am Anfang gesagt, das will ich am Ende machen. Mhm. Es wird immer an Facebook rangetragen, es kann doch nicht sein, dass es auf eurer Plattform Amokläufe gibt, Hass, Radikalisierung, und Facebook argumentiert immer gleich. Sie sagen immer, hey, wir sind eine Plattform. Wir haben nichts mit dem Inhalt zu tun. Den Inhalt stellen da irgendwelche Leute rein. Wir können da nichts dafür. Irgendwie. Das ist, also ne, wenn ich dieses Hegel-Ding nehme, ist es absoluter Quatsch. Das ist eine Vermittlungsfunktion und die ist in einer gewissen Art und Weise konstruiert, in dem Fall programmiert. Irgendwie, es gibt eine gewisse Programmiersprache, es gibt eine Serverstruktur dahinter. Ich kann Einfluss darauf nehmen, ob sich Hass 6-mal schneller verbreitet als Liebe zum Beispiel. Und die Frage, die wir uns einfach stellen müssen, und ich glaube, das ist für mich die Aktualität von Hegel, ist, inwieweit wollen wir Medien und Vermittlungen sichtbar machen. Nicht, die müssen nicht immer sichtbar sein. Ne? Was du gesagt hast, ich will auch abschalten bei Filmen. Voll, mega so. Aber geil ist es, wenn an den Stellen, an denen es kritisch wird, guck mal bei Simpsons zum Beispiel, die Simpsons haben ab der 9. Staffel ungefähr angefangen, darauf hinzuweisen, wann Werbung kommt. Die haben dann so irgendwie, was weiß ich, ich habe eins gepostet, wo sie so rausgehen und sagen, ja, hier, ich kann nicht 30 Minuten sitzen, und Marz sagt, ich denke über Produkte nach, die ich gerne haben möchte. Irgendwie so. Und dann kommt der Werbeblock. Und
dann kommt der Werbeblock.
Das ist perfekt. Und das ist geil, weil die Leute, die Zuschauer, eigentlich sich gar nicht mehr darüber bewusst sind, dass im Film tatsächlich schon die Schnitttechnik sich an die Werbung irgendwann angepasst hat. Voll. Damit der Werbeblock nicht mehr wahrgenommen wird als irgendwas, was auffällt. Dann gab es eine Zeit lang, erinnere ich vielleicht auch, dass Werbung immer lauter war. Bei Spotify ist es jetzt noch so.
Na klar.
Genau.
Ich hasse alles.
Da wird, da, das ist sozusagen von Werbeseite her schlecht gemacht, weil das Medium sehr sichtbar plötzlich wird und es wird dann immer ausgebügelt, weil man kann mal besser Sachen verkaufen und Leute beeinflussen und was auch immer. Und die genuine Aufgabe des Philosophen, wie Hegel sie versteht, aber ich glaube tatsächlich auch der Kunst, weil das heute in Kunst sehr oft passiert, ist dieses durchsichtige oder unsichtbare Medium sichtbar zu machen. Nicht immer, sondern an Stellen, an denen das wichtig ist. Mhm. Ne, zum Beispiel jetzt gerade zu sagen, hey, wie beeinflussen denn soziale Netzwerke die Radikalisierung? Wie funktioniert es? Dass es funktioniert, keine Ahnung. Okay, aber schauen wir uns ganz genau an, in welcher Art und Weise.
In unserem Gespräch am Dienstag, das viel besser war als das Gespräch heute, das war die Mutter aller Gespräche,
This is just a tribute.
Das hier ist nur das Tribut an das wundervolle Gespräch vom Dienstag. Da kam mir irgendwann der Gedanke, aber da waren wir nicht, saßen wir nicht zusammen, war ich schon auf dem Heimweg so, dass ich aber schon auch, also ich verstehe deinen Punkt so, aber irgendwo ist Facebook auch so ein Tor der Freiheit. Und sobald du sagst so, das Medium der Freiheit, so hey, du kannst alles sagen, was du willst hier, dann hat's, folgendes, mir kam folgender Gedanke, ich habe es jetzt auf Menschen übertragen, okay, es ist jetzt ein Mensch, der einfach alles sagt, was ihm Leute gesagt haben, so, mhm. Okay, in seinem Leben, so, mhm. Und dann musste ich an Jay-Z denken, der ja auch im Ghetto groß geworden ist, hartes Life, Hard Knock Life und so, er war Drogendealer, bam, bam, Street Life, Gang Life und so, und er hat immer gesagt, so, hey, er war aber smart, hat dann auch neben Drogendealern hat er auch gearbeitet, mhm. Und dabei hat er angefangen, Texte im Kopf zu schreiben, bla bla bla, mhm. Und angefangen, sich zu bilden, mhm. In einer armen Gegend, und hat gesagt, so hey, sein Spruch war immer so, product of my environment, so, mhm. Ich bin das Produkt meiner Umgebung, mhm. Das, was ich halt von klein auf mitbekommen habe, mhm. Habe ich halt ausgespuckt, bis ich gebildet genug war, um das nicht mehr als wahrzunehmen. Ähnlich mit Horst und Monika. Wir haben so einen Song geschrieben, wo es um einen Nazi ging, der irgendwann angefangen hat, sich zu bilden, klüger geworden ist, gebildeter geworden ist, irgendwann gemerkt hat, hey, warte mal, irgendwie mein Hass und so, der kommt daher, dass ich einfach transsexuell bin. Ich fühle mich als Frau. Und hat sich dann umwandeln lassen, ist jetzt Parteimitglied bei der Linken und so. Und das fand ich so ein wunderschönes Beispiel, wie durch Bildung und durch sich aufbauen, ja, mhm. das umgelenkt werden kann. Und ich finde, dann
aber ist Bildung, es schwierig. Bildung wäre ja genau der Prozess dann, ja. des Sichtbarmachens. Also nimm das Beispiel, mhm. Von dem, der alles sagt. Stell dir jetzt Folgendes vor. Der könnte nur, aufgrund seiner Stimme, weil seine Stimmbänder so wären, das ist ein absurdes Beispiel, aber nehmen wir es mal an, frauenfeindliche und rassistische, und könnte er ganz laut reden. Und alles andere, was klug ist, würde er ganz leise sagen.
Mhm. Solche kenne ich.
So. und ne, in dem Moment wäre es, also gut, bei einem Menschen, die Metapher bricht relativ schnell, aber du musst dir halt schon in dem Fall anschauen, warum ist es so, dass er diese einen Inhalte, mhm. nur sehr laut sagt und die anderen nur sehr, mhm. leise. Und wenn wir jetzt über größere Strukturen, über informationstechnologische Strukturen oder Institutionen reden, irgendwie, dann ist es schon wichtig zu sagen, okay, wie ist denn dieses Medium konstruiert? Wie ist diese Institution, das gilt übrigens auch für politische Institutionen oder Organisationen, wie sind die konstruiert?
Ja.
Dass sozusagen, und wie verändern sie sozusagen die Inhalte, die sie selbst eigentlich irgendwie produzieren oder reproduzieren oder was auch immer das ist.
Aber wir sind ja dann alle Teilnehmer an diesem Prozess, und ist es dann nicht eine größere Verantwortung von uns, die den Strömungen, die wir als schlecht sehen, so, dass wir denen etwas entgegensetzen und irgendwie einen Weg finden, da irgendwie Einfluss zu nehmen und irgendwie einen Weg finden, Facebook zu nutzen, oder Facebook nutzt kein Mensch mehr, Instagram zu nutzen.
TikTok, Alter.
Ja,
höchste TikTok Zuwachsraten.
Um das zu beeinflussen und positiv zu beeinflussen. So, weißt du, dass man nicht sagt, oh, Facebook, du bist böse, weil du die Leute einfach reden lässt, sondern so, warum rede ich nicht lauter?
Ich glaube, es geht nicht darum, Facebook, du bist böse. Ich glaube, es geht nicht um Schuldzuweisung. Ich glaube, es geht darum, erstmal darüber nachzudenken. Also, weißt du, ich glaube, dieses jeder Einzelne verbreitet eher Liebe irgendwie, voll. 100% Amen. Aber das kommt in einer gewissen Weise dann an Grenzen, wenn das Medium, innerhalb dessen du Liebe verbreitest, die Verbreitung eingeschränkt ist.
Genau, die haben nämlich schon so die Parameter also, so gedreht, ne, dass du das gar nicht, dass das schon so eine andere Farbe kriegt, ja, obwohl du nur was Positives meinst, aber so durch ja, das, weil die Anfangseinstellungen ja, von wem auch immer, Mark Zuckerberg, whatever, ne?
Ist es aber so? Das ist jetzt also, auch gefährliches Halbwissen.
Na, das, also, naja, das tatsächlich, also Wut und.
Ja, wirklich.
Also, nee, aber dass Wut und Hass sich sechsmal schneller verbreitet, ist tatsächlich.
Ja, das ist, so, dass es so ist, aber wird es dann gefördert, so, ah, wenn du jetzt was Nazimäßiges sagst, poste nee, dich öfter oder so ist es nicht.
Das meine ich auch. Also, der Punkt ist nicht, hinzustehen und sagen, hey, ihr habt das Ding komplett scheiße programmiert, weil ihr mega böse Absichten habt oder so. Es geht darum, überhaupt erstmal eine Awareness oder also eine Achtsamkeit zu schaffen. Hey, es ist ein Medium, das gewisse Konstruktionsbedingungen hat. Ja. Nimm nochmal das Luftbeispiel. Wir reden in der Luft.
Wenn ich da mal dazwischen rede, ich finde die Diskussion sehr cool. Ich glaube, wir verteufeln, also so ein Stück weit Facebook, Instagram und so. Ich bin Sozialarbeiter und arbeite täglich mit jungen Menschen, die weitaus weiter sind, was das Thema angeht als ich. Ja. Ich bin so doof, um dieses Programm überhaupt zu öffnen. Ich glaube, es geht eher darum, bestimmte Menschen zu picken, die bestimmte Message transportieren können. Mhm. Es geht immer darum, ein Stück weit, wer hat gerade ein Stück weit bei Jungen, gerade ich rede jetzt nur von jungen Menschen, ein Sagen, auf was hören sie? Ja.
Was so ein Influencer-Game quasi.
Genau, richtig, Influencer. Mhm. In meinem Fall, ich arbeite mit jungen Menschen, die sehr auf Rap daher passend zu tun haben. Welche Rapper haben gerade eine Strahlkraft auf Jugendliche.
Ja.
Und diese Menschen und diese Rapper dann in dem Fall, nehme ich sie jetzt einfach mal, dazu zu animieren und zu bringen, diese Hass-Message irgendwie rauszulassen und sie irgendwie in eine andere Verbindung zu setzen. Ich glaube, das wäre so ein Stück weit etwas, wo ich sage, das wäre sehr wünschenswert. Und dadurch könnte man sicherlich das ein oder andere sicherlich auch auffangen, was diese Thematik angeht.
Glaube ich auch.
Nein, gar nicht.
Das ist absolut
nein, aber das ist ja genau die Frage. Das ist genau doch die Frage.
Ich glaube auch, dass das funktionieren würde. Aber jetzt stell dir nochmal ein weiteres Gedankenexperiment vor. Jetzt würde aus irgendeinem Grund ein böser Geist irgendwie die Reichweite von diesen Leuten auch wieder runterdrehen. Mhm. Weißt du, es geht nicht darum, dass das wirklich so ist und dass da irgendjemand bösartig sitzt. Aber was Hegel uns, glaube ich, einfach nur sagen ist, also, hey, denk darüber nach, ob sowas passiert und wenn ja, wie es passiert. Mhm. Also offensichtlich hat sich Kommunikation von Inhalten verändert in der digitalen Welt. Irgendwie, und zwar in unendlich vielen Variationen.
Aber die Menschlichkeit halt nicht, oder? Also weil ich höre auch lieber, wenn jetzt jemand kommt,
sagt,
hey, da war eine Schlägerei, höre ich auch aufmerksamer zu, als hey, meine Freundin hat mich gerade umarmt. So, dann bin ich schon auch so, was war da los, Alter? So, aber natürlich, wenn ich, das ist jetzt so, das ist die These, aber meine Antithese müsste eigentlich sein, und das ist halt anstrengender, so, es bedarf mehr Aufmerksamkeit zu sagen, warte mal, das ist aber eigentlich nicht cool, aber das ist nicht meine erste Reaktion, so, das muss ich mir antrainieren, wenn ich höre, hey, da war eine Schlägerei, das ist aber nicht gut, das muss ich mir antrainieren, weil ich bin schon, ich denke schon, hey, warum, was ging da?
Weil du aus Reutlingen kommst.
Aber
Reutlingen! Ich bin eher so, hey, wo war die Frau mit dem Umarm?
Also, ne, ich sag dazu nur kurz, das muss ich mir antrainieren.
Hey, das war meine Freundin, Alter.
Wie machst du das? Antrainieren kannst du es dir ja nur, indem du innerhalb irgendeines Mediums dir das bewusst machst.
Mhm. Ja, voll.
Und genau, die Idee ist immer wieder genau die gleiche. Du musst dir dann auch wieder über das Medium bewusst sein. Weil sonst kann dir das Antrainieren wieder in eine komische Richtung laufen. Ne? Also Jens schaut so, dass wir am Ende sind.
Müssen wir.
Wir müssen. Also, okay, dann ich versuche nochmal.
Wir sehen uns bei Facebook. Bis gleich.
Ja, checkt alle unsere Facebook-Seiten. Also das soll kein Facebook-Bashing sein. Ich wollte das nur als Beispiel, weil das ein sehr aktuelles Beispiel ist.
Nein,
das
du gilt, warst auch gar nicht gemeint. Ich wollte es auch gar nicht jetzt implizieren. So, ich meinte
das
nur,
gilt einfach für jedes Medium.
Genau, für jedes Ding.
Also auch für die Sprache. Genau. Also nehmt ein anderes
für die Sprache,
Beispiel.
Ja, irgendwie, jeder irgendwie, ist selbst irgendwie.
Genau, 1984 ist so ein Beispiel. Da bringt er immer irgendwie, dass das Ministry of Love irgendwie die Sprache verändert, damit gewisse Dinge nicht mehr gedacht werden können. Hm. Das ist genau der gleiche Gedanke, der aber 1948 geschrieben wurde. Irgendwie wie heute der Gedanke, dass eine Konstruktionsweise eines Mediums oder einer Institution den Inhalt verändert und dass die Reflexion auf diese Konstruktionsweise eine extrem wichtige Aufgabe von uns allen ist.
Geil.
Ich glaube, das.
Ich find's gut.
Das ist so.
Ich nehme voll was mit.
Ich check gar nichts.
Nee, super. Ich finde es ja, mega geil.
Kann man das stehen lassen.
Emanuel, danke, dass du unser Gast warst heute.
Ich würde sagen, wunderbar. Danke an dieser Stelle. Vielen Dank.
So viel Wisdom. Applaus für Emanuel.
Emanuel, bester Typ. Bester Typ. Hey. Sehr, sehr. Geil. Super.
Danke, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Hat Spaß gemacht. Ich würde jetzt gerne das nächste Datum vom nächsten Podcast
ankündigen. Wir wissen es nicht, aber die Christiane weiß es. 30.01. Sehr gerne.
Ich hoffe, ihr seid alle wieder da am 30.01.
Ja, sehr gerne.
Cool. Slow Clap für mich, weil ich sofort nach der Aussprache des richtigen Datums das falsche Datum genannt habe. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Danke.
Ihr wart super. Danke.